Nochmal guten Morgen und herzlich willkommen. So viele tolle Frauen hier zusammen. Ich staune. Und eben kam Ingrid und sie sagte, wow, das sieht ja hier aus wie bei einer Hochzeit, so wie das drüben geschmückt ist. Und ja, wir sind echt ein Teil einer Hochzeit, die wir immer wieder feiern können mit Jesus. Wir sind ein Teil seiner Gemeinde. Ja, ich will noch mal kurz beten. Herr, wir danken dir, dass du gegenwärtig bist, dass du uns liebst und dass du uns jetzt mit deinem Wort ja einfach reich machen möchtest. Offenbare du dich in unserer Mitte, Heiliger Geist, übernimm du jetzt und segne du uns Frauen alle zusammen, Herr, durch dein Wort. Danke, Herr. Amen. Ja, die Geschichte, die wir uns heute ansehen wollen, die steht im Lukas-Evangelium 24, Vers 13 bis 33. Und zwar geht es da um die Emmaus-Jünger. Und für diejenigen, die die Geschichte nicht kennen, das ist also, spielt sich ab nach der Kreuzigung Jesu in Jerusalem, wo er auch begraben wurde. Und jetzt, ja, die Zeit sozusagen war zwischen seinem Tod und der Auferstehung. Und in dieser Zeit sind zwei seiner Jünger unterwegs. Die haben sich von Jerusalem entfernt, gehen in ein kleines Dorf namens Emmaus und ja, sind sehr mit dieser Thematik beschäftigt. Sie haben ihren Herrn verloren, sie sind traurig, belastet, beschwert, betrübt und können damit überhaupt nichts anfangen. Er ist begraben worden, er ist weg und ja, aus ihrem Blickfeld verschwunden. Und sie sind sehr traurig und während sie so auf dem Weg sind, unterhalten sie sich darüber. Und ja, da geschah es dann plötzlich, dass Jesus, der Auferstandene, er war nämlich in der Zwischenzeit auferstanden, was sie aber nicht wussten, zu ihnen kam, um sie zu begleiten. Und in Vers 16 lesen wir, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Das ist speziell und offensichtlich hatte das seine Gründe. Jesus hatte das so eingerichtet, dass sie ihn nicht erkennen konnten. Aber er war an ihre Seite gekommen. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Zeiten kennt. Ich kenne solche Zeiten jedenfalls, wo ich Jesus nicht erkenne. Obwohl er zugesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das ist er auch. Aber irgendwie kann man ihn nicht sehen, so wie er uns begleitet in unserem Leben. Es ist dann so wie bei diesen Jüngern, dass er ein Fremder irgendwie geworden ist, der uns begleitet und zwar da ist, aber irgendwie in unserer Situation und durch unseren Nächsten als Gott gar nicht so richtig erkennbar. Und die Vertrautheit ist plötzlich nicht da und solche Zeiten mag ich überhaupt nicht, denn sie sind unruhig. Und man merkt, irgendwas ist nicht in Ordnung, irgendwas stimmt nicht. Ja, Jesus hatte also seine Gründe, warum er hier nicht erkannt werden wollte. Aber er wollte wissen, worüber sie sich unterhalten und darum, warum sie so traurig sind. Und das finde ich auch so toll an Jesus, dass er, der allwissende Gott, trotzdem von uns hören und wissen möchte, was uns beschäftigt, was uns bewegt, wie es uns geht. Er möchte Anteil nehmen an unserem Leben, weil wir so wertvoll sind in seinen Augen. Und er fragt dich heute, was ist passiert? Bist du traurig? Warum bist du traurig? Einer der Jünger, der mit Namen Kleophas, der verwunderte sich sehr darüber, dass Jesus fragt, was ist los? Warum seid ihr so traurig? Und er war verwundert, dass es überhaupt noch jemanden gab, der sich mit dieser Thematik gar nicht auskannte, weil das war in Jerusalem überall publik. Der Jesus Christus war gestorben am Kreuz und begraben worden. Und dass es dann noch einen geben konnte, der das nicht weiß, das war ihm ja nicht verständlich. Aber Jesus weiß ja alles. Und er hat sogar noch den Humor zu fragen, was? Als wenn er sagen wollte, ja komm, erzähl mal. Lass mal raus. Was ist denn passiert? Was bewegt dich denn da? Er, um den es geht, der selbst am Kreuz gelitten hat zur Vergebung der Schuld aller Menschen bis in den Tod, der auferstanden ist und der Sünde und dem Tod die Macht genommen hat. Er wusste natürlich alles. Und wenn nicht er, wer dann? Also, er war ja schließlich der Beteiligte daran. Also, auf jeden Fall durch diese Frage lockt er dann diese Jünger aus der Reserve. Er will nun mal in die Tiefe gehen und mal hören, was ist jetzt genau euer Verständnis von der Situation? Und dazu lesen wir mal Vers, Moment, ab Vers 19. Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie aber sprachen zu ihm, dass mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Taten und Worten vor Gott und allem Volk, wie ihn unsere hohen Priester und Oberen zur Todesstrafe überantwortet und gekreuzigt haben. Erstmal bis dahin. Das war also ihr Verständnis der Situation, dass Jesus, und das sind drei Dinge eigentlich, also einmal, dass Jesus der Prophet war. Und man muss sich überlegen, die Jünger hatten die ganze Zeit mit Jesus verbracht, ihr ganzes Leben mit ihm waren sie unterwegs und seine mächtigen Taten gesehen. Und für sie war er ein Prophet, der das Wort Gottes vollmächtig auslegte und in die Zukunft hineinsprach. Das hatten sie erlebt, das hatten sie erfahren. Dann lesen wir in Vers 21, wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Und über das alles ist heute der dritte Tag, dass dies geschehen ist. Sie hatten also ihre Hoffnung auf Jesus gelegt als Erlöser Israels. Und dass sie hatten gehofft, dass er als König kommen würde und Israel aus der römischen Gefangenschaft herausführen würde, hier auf Erden. Und hatten offensichtlich nicht richtig verstanden, dass er ein himmlisches Reich meinte. Und ihr Verständnis war also noch sehr irdisch geprägt und menschlich ausgerichtet. Und dann erwähnten sie ja auch, dass bereits der dritte Tag nach der Kreuzigung war. Für sie war da ganz schön viel Zeit vergangen und sie hatten ja gehört, dass er auferstehen würde. Aber die neue Königsherrschaft war ja nicht angetreten, weil er war ja begraben worden, er war ja tot. Also das sind die Dinge, die sich in ihnen abspielte. Wir sehen hier bei Jesus, was geschehen kann, wenn wir Jesus nicht richtig erkennen und uns ein eigenes Bild und eigene Vorstellungen davon machen, wie etwas sein sollte. Selbst die bestgemeinten, sogar auch religiösen Vorstellungen können uns dann wie die Jünger in die Irre führen. Zum Teil kann das auch schwere Folgen haben. Die Hoffnung richtet sich dann nämlich nicht auf Jesus als der mächtige Herrscher und König, sondern auf unsere Vorstellung oder Meinung über etwas oder jemanden. Und hier war die Hoffnung der Jünger durch den Tod Jesu zunichte gemacht worden. Besonders bitter war es für sie aber auch, dass es nun schon 3 Tage her war und er war noch nicht aufgetaucht. Also das letzte Fünkchen Hoffnung, die ja auch falsch ausgerichtet war letztendlich, war versiegt. Kennen wir das? Wenn unsere eigenen Vorstellungen, ja, wenn wir uns so rein verrannt haben, wie irgendetwas, ja, wie ich meine, ne, wie meine Lebensumstände laufen müssten, oder wenn es um eine Person geht, mit der ich nicht klarkomme, mit der ich Probleme haben sollte, wie Jesus die Person ändern sollte, oder wie oder wann er mich aus irgendwelchen Nöten herausholen sollte oder meinen Bedürfnissen begegnen sollte. Die Folge ist oft, dass wir zutiefst enttäuscht sind, weil es sich nicht so erfüllt, wie wir es uns vorgestellt haben. Und dann leiden wir letztendlich unter diesen selbstproduzierten Irritationen. In Matthäus 22, Vers 29 sagt Jesus zum Beispiel zu den Sadduzäern in Bezug auf die Auferstehung, ihr irrt, weil ihr weder die Schrift kennt, noch die Kraft Gottes. Also wir brauchen die Schrift und wir brauchen die Kraft Gottes, um uns ja, nicht eigenen Vorstellungen, Wunschvorstellungen zu öffnen und stattdessen prüfen zu können, was die Wahrheit ist. In Vers 22 bis 24 lese ich mal. Da sagen die Jünger noch als kleine Draufgabe ihrer Irritation: Und auch haben uns erschreckt einige Frauen aus unserer Mitte, die sind früh bei dem Grab gewesen, haben seinen Leib nicht gefunden, kommen und sagen, sie haben eine Erscheinung von Engeln gesehen, die sagen, er lebe. Und einige von uns gingen hin zum Grab und fanden es so, wie die Frauen sagten, aber ihn sahen sie nicht. Die Jünger suchten hier im Sichtbaren eine Bestätigung dafür, dass Jesus auferstanden ist. Er hatte von seinem Tod und seiner Auferstehung früher zu ihnen gesprochen, aber sie hatten ihn alle jetzt noch nicht gesehen. Und sie erkannten ja auch nicht, dass er bei ihnen war, weil er ihre Augen gehalten waren. Jetzt waren sie verwirrt und erschrocken, weil ihre Gedanken und Vorstellungen über Jesus und seine Worte sich nicht sichtbar bestätigten. Und das, obwohl eine Engelsbotschaft da war, das Grab leer und die Jünger und Jüngerinnen es auch bestätigt hatten. All das zeigt ihre tatsächlichen, tiefer liegenden Gründe für ihre Traurigkeit auf. Und Jesus sprach in Vers 25, O ihr Toren, zu trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Das Wort träge ist ein ganz interessantes Wort. Das habe ich mir nochmal im Duden mal nachgeschlagen und auch in der Konkordanz. Und im Duden steht dort langsam, matt, schleppend, kraft- und lustlos oder widerstrebend bewegen. Fand ich ganz interessant. Und in der Konkordanz heißt es langsam im Begreifen, Verstehen, Wahrnehmen und Ergreifen. Wodurch wird denn ein Herz nun träge? Das sehen wir hier in dieser Geschichte. Wenn wir nicht nahe an Jesus sind, wenn die Seele eigene Vorstellungen entwickelt, die vom Wort Gottes abweichen, gemeint ist, dass, wenn ich von Seele spreche, dass ich mit seinen Empfindungen und Willensentscheidungen oder auch körperlichen und sonstigen Bedürfnissen, ich glaube, ich muss mal einen Schluck Wasser trinken. Ja, dann, wenn unsere Hoffnung nicht auf Jesus gegründet ist, sondern auf diese besagten eigenen Vorstellungen und Wünsche, wie wir es gerne hätten. Besonders beliebt ist immer das Thema der Männerwahl, wo man dann denkt, das muss er sein und alles richtet sich darauf aus. Und wir wollen es unbedingt und wir wollen es unbedingt erzwingen. Ja, aber manchmal hat Jesus andere Vorstellungen, andere Wege, die besser sind als das, was wir uns vorstellen. Ja, und wenn wir unsere Hoffnung nicht auf das Wort Gottes richten, sondern ja, in ihn, der auch das Wort genannt wird. Ne? Und wie wir bei den Jüngern sehen, wenn sich die Hoffnung verzögert. Es sind schon 3 Tage vergangen, für sie ist die Zeit schon viel zu lang. Sie haben auf das gewartet, was sie erhofft hatten, aber es hat nicht geklappt. Und solch ein träges Herz behindert den Glauben der Jünger an das, was die Propheten in den Schriften gesagt hatten. Ein träges Herz kann auch unseren Glauben irritieren, das ist klar. Und deshalb brauchen wir das Wasserbad im Wort, damit unser Herz gereinigt wird. Das steht im Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist ein lebendiges und kräftiges und schärfer als jedes zweischneidiges Schwert und dringt durch, bis es scheidet, Seele und Geist, auch Mark und Bein und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Irgendjemand hat bei uns mal gepredigt vor längerer Zeit, der hat dieses zweischneidige Schwert veranschaulicht, dargestellt mit einem Schlachtermesser, das so scharf ist, dass es das Fleisch vollkommen vom Knochen absäbelt sozusagen, sodass kein Fleischrest mehr am Knochen bleibt und er blank übrig bleibt. Und so kann auch das Wort Gottes eine eigenwillige Seele mit ihren falschen Absichten zurückschneiden und zum festen Glauben und zur rechten Haltung führen. Im Psalm 138, Vers 2 lesen wir, denn du hast dein Wort groß gemacht über deinen Namen. Oder in der anderen Übersetzung, größer gemacht als jeden Namen. Sein Wort ist das Maß aller Dinge. Und dort finden wir Offenbarung, Orientierung, Trost und kraftvolle Hilfe. Deshalb ja, finde ich das besonders toll, wie Jesus sich dann um seine Jünger kümmert, obwohl sie ungläubig sind. Und er lehrte sie, er unterwies sie danach, nämlich in den Schriften noch einmal ganz persönlich, über alles, was in der Schrift stand und über ihn geschrieben war, bis hin zu seinem Leiden und seiner Auferstehung. Das steht in Vers 26. Musste nicht Christus dies erleiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Das hatte er ihnen offenbart. Und das finde ich so toll, dass er sie da abholte, wo sie standen, weil er genau wusste, welche Hilfe sie eigentlich nötig hatten. Sehen wir uns nochmal diese Hilfestellung, die er gegeben hat, an. Er nahte sich ihnen, er verschloss ihre Augen, damit sie ihn nicht erkennen können, was ja für uns oft unlogisch erscheint. Ja, wieso sollen sie verschlossen sein? Eigentlich wollen sie ihn ja erkennen, aber er wollte eben auch, dass sie selber erkennen, wie tief ihre Nöte lagen. Er wollte von ihnen hören, was sie bewegte und ließ sie den Zustand, ja, er ließ sie den Zustand ihres Herzens selber sehen und er lehrte sie die Schriften. Bis hierhin hatte Jesus es zugelassen, dass ihre Augen gehalten waren und sie ihn nicht erkennen konnten. Aber er wusste, dass sie den Schriften, die ihn als Erlöser offenbarten, nicht geglaubt hatten. Und da lesen wir in Jeremia 17, Vers 9, ich, der Herr, bin es, der das Herz erforscht und die Nieren prüft. Nach diesem Prozess, durch die Jesus seine Jünger hier führte, waren ihre Herzen nicht mehr ganz so träge, sondern sie waren bewegt, wie sie das später in Vers 32 auch selber sagen, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg und uns die Schrift öffnete? Als Jesus dann so tat, als ob er gehen wollte, und das tat er nämlich im nächsten Vers, sehen wir das, da drängten sie ihn, bei ihm zu bleiben. Sie wollten unbedingt noch Zeit mit ihm verbringen. Und darauf, genau darauf hatte er gewartet. Das war sein Ziel gewesen, dass sie den dringenden Wunsch hatten, ihn bei sich zu haben, nahe bei ihm zu bleiben. Und er blieb. Jetzt waren die Jünger soweit. In der innigen Gemeinschaft mit Jesus beim Mahl, als er das Brot brach und den Segen sprach, da wurden ihnen die Augen geöffnet. Und sie erkannten, dass sich die Schrift tatsächlich erfüllt hatte. Sie hatten Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn. Und so hatte Jesus ihr Herz erreicht, neu zum Brennen gebracht und ihren Glauben gerade gerückt, bevor er aus ihrer Sicht plötzlich verschwand. Und kurz darauf gehen die Jünger zurück nach Jerusalem. Und diese Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, die zeigt uns, wie sehr Jesus uns eigentlich liebt, wie weise und einfühlsam er uns führt und den ungetrübten Glauben lehrt und Hoffnung gibt. Und das brauchen wir doch alle. Ne? Jeder ist auf die Barmherzigkeit Gottes angewiesen, wir Frauen genauso wie diese Männer. Und wie wir im Wort auch klar sehen konnten, hat Jesus mit jedem seinen ganz persönlichen Weg. Und diesen Weg gehen wir nicht alleine, denn der Heilige Geist ist mit uns. Das sagt uns Johannes 14, Vers 16, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus hat für alles gesorgt. Er will uns ganz nahe sein. ja, lasst euch ermutigen, habt Glauben. Und in 1. Petrus 2, Vers 25 können wir sicher sein, denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Amen.
Geht ganz schnell, dass man denkt, ja, weiß ich schon, kenne ich schon. An die Gedanken bin ich gewöhnt. Klar, ich glaube. Aber mein Alltag beeinflusst meine Gedanken auch stark. Aber dass Jesus uns da rausholen will, die Jünger waren da, haben gesagt, ja, glaube ich, weiß ich, da ist Jesus, alles klar, ich weiß alles. Aber jetzt waren sie an einem Punkt, wo sie nicht mehr weiter wussten, wo sie nicht klar ihr Ziel vor Augen hatten, wo eben ihnen die Augen gehalten waren. Und Jesus nicht wollte, dass sie jetzt irgendwas vom Verstand her wieder verstehen, sondern er wollte an ihr Herz, an die Beziehung. Na, da sind wir alle herausgefordert, immer wieder dran zu bleiben. Nicht Jesus einen Zettel zuschieben, ja, kennst mich doch, weißt doch schon alles. Sondern in Blickkontakt zu bleiben mit unserem Herrn, der uns so liebt, der trotzdem an uns dran bleibt. Jesus, ich danke dir, dass du treu bist. Dass du für uns den Namen wiederhergestellt hast, bei dem wir Rettung finden, dass wir eine Adresse haben in unserer Not, dass wir ein Licht haben auf dem Weg, dass wir den Weg wieder finden zur richtigen Weide, zum frischen Wasser, ohne Chlor und ohne Modder, sondern ja, köstliche, frische Reinheit. Du kannst uns ernähren und reinigen und ja, völlig neu durchspülen. Und ja, die Verkrustung gehen weg, Jesus. Danke dafür. Bitte segne jede hier, jede von uns. Danke für deinen Segen. Danke für die Wahrheit, dass wir an dir festhalten dürfen und dass unsere Hoffnung nie zuschanden wird. Bitte segne uns und lass uns ein Segen sein. Ich danke dir, dass du lebendig bist in uns und um uns. Amen.